Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.
Im März 2026 kam im Theater in der Josefstadt in Wien ein Stück namens Zemlinski zur Uraufführung. Eine Novität als Auftragswerk der Internationalen Zemlinski-Gesellschaft bei der Gesellschaft der Musikfreunde in Wien, für die Josefstadt geschrieben von Felix Mitterer. Das dürfte so etwas wie den Höhepunkt der Wiedereingemeindung des Namens Alexander Zemlinski markiert haben. Denn einstens in den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts war Zemlinski einer der populärsten Komponisten und vor allem Dirigentenpersönlichkeiten in Europa. Aber seit den späten 30er Jahren dürfte kaum ein Musikfreund auch nur eine Note aus seiner Feder gehört haben. Erst 50 Jahre nach seinem Tod begann langsam die Zemlinski-Renaissance. Bis dahin kannte man den Namen zwar in Musikwissenschaftlerkreisen, man nannte ihn in einem Atemzug mit den Vertretern der sogenannten Neuen Wiener Schule, also mit Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton von Webern. Nicht zuletzt deshalb, weil Zemlinski der Schwager von Schönberg gewesen war und dessen Lehrer eine Zeit lang. Und man kannte ihn sozusagen auf der Tratsch-Ebene, die in der wienerischen Musikgeschichte natürlich auch immer sehr wichtig gewesen ist. Denn Zemlinski, das war jener Mann, der die junge Alma Schindler, später Alma Mahler, sozusagen erweckt hat. Sie hat sich in ihn verliebt und er noch viel mehr in sie. Aber ehe diese heftige Beziehung ihre volle Erfüllung finden konnte, da hat sich Alma von Zemlinski wieder entfernt und heiratete dessen Konkurrenten, Gustav Mahler. Das hat sich im Schaffen Zemlinskis ebenso wie in seiner Seele kräftig niedergeschlagen, wovon der heutige Podcast handeln wird. Willkommen im Musiksalon. Kaum ein Komponist des 20. Jahrhunderts hat Liebesgefühle von ihrer zartesten Wurzel bis zur höchsten ekstatischen Entladung so sensibel und so expressiv einzufangen gewusst wie Alexander Zemlinski. Das war ein Ausschnitt aus seiner lyrischen Symphonie, gesungen von Julia Varadi mit den Berliner Philharmonikern unter Lorin Mazel. Diese Musik lag über Jahre und Jahrzehnte in den Archiven und verstaubte dort. Kein Mensch kannte sie. Auch wer den Namen Zemlinski im Zusammenhang mit der Wiener Schule etwa oder im Zusammenhang mit seiner Beziehung zu Alma Mahler gehört haben sollte, der konnte kaum Klänge mit diesem Namen assoziieren. Der Komponist Zemlinski war ein halbes Jahrhundert lang völlig vergessen. Mittlerweile ist das anders. Seit den späten 80er Jahren wird Zemlinskis Werk sowohl in den Opernhäusern als auch in den Konzertsälen immer wieder zur Diskussion gestellt und es entstehen Aufnahmen und wieder Aufnahmen, auch von berühmten Sängern, etwa Jonas Kaufmann, der sogar eines seiner Liedalben nach einem der Gesänge von Zemlinski benannt hat, Selige Stunde.
In deiner Nähe ist mir so gut, mein Wille, mein Weh, nun bei dir ruht. Siehst du mich an, so weich der Bann, der mich dunkel umfang.
Selige Stunde, ein Lied von Alexander Zemlinski, das Alma Mahler besonders geliebt hat, als sie noch Alma Schindler war und mit Zemlinski in regem Kontakt gestanden ist. Sie hat eine besondere Rolle im Leben dieses Komponisten gespielt. Das lässt sich auch nachlesen, zum Beispiel in Widmungen der Lieder Opus 7. Und dann gibt's auch noch Opus 10, da ist ein Teil, das eben gehörte Lied in diesem Zyklus, der gleich drei Hochzeitslieder enthält, aber auch eine kleine Ballade von Morgenstern namens Vöglein Schwermut, von einem Vogel, der sich auf der Hand des Todes ausruht, von diesem aber wieder flötend in die Welt entlassen wird. Also dieser Zyklus Opus 10, da trägt jedes der Lieder einzeln Widmungen. Alma taucht unter diesen Namen nicht auf, anders als beim Zyklus Opus 7, wie gesagt, der zur Gänze eher zugeeignet ist. Das alles war zu einem Zeitpunkt, als Zemlinski sich ernstlich Hoffnungen gemacht hat, die begehrte junge Dame der Wiener Gesellschaft würde ihn erhören. Tatsächlich war Alma bis über beide Ohren in den Komponisten verliebt. Sie hatte ihn anlässlich der Uraufführung seiner Kantate Frühlingsbegräbnis nach einem Text von Paul Heyse kennengelernt. Wenige Wochen nach der Wiener Uraufführung an der damaligen Hofoper, es war einmal eine Märchenoper aus Zemlinskis Feder, mit großem Erfolg unter der Leitung von Gustav Mahler ihre Premiere erlebte. Also der Komponist Zemlinski stand in Wien auf der Höhe seines Ruhms. Dieses Frühlingsbegräbnis, das Alma Mahler damals im Musikverein gehört hat, das war dem Andenken von Johannes Brahms gewidmet und lässt wirklich ein paar Töne hören, die deutlich von Brahms beeinflusst sind. Aber Zemlinski geht immer noch ein bisschen weiter mit groß aufrauschenden Steigerungen und einem farbenprächtigen Stil, der doch ganz neue Wege aufzeigt. Das Frühlingsbegräbnis, Kantate, die Alexander Zemlinski seinem fördernden Freund Johannes Brahms gewidmet hat. Wie Zemlinski Orchester und Chor behandelt, das ist genial und manchmal wirklich verblüffend. So heißt es in einer der Rezensionen der Uraufführung dieses Stücks. In Wien hat Zemlinski nie wieder derartige Erfolge feiern dürfen. In der Uraufführung im Jahr 1901 sitzt die junge Alma Schindler. Die Begegnung mit Zemlinski erfolgte kurz nachdem ihre Zuneigung für den Maler Gustav Klimt, die während einer Urlaubsreise nach Italien offenbar geworden war und zu einem kleinen Skandal geführt hatte, von Klimts Kollegen Karl Moll, der der Stiefvater von Alma gewesen ist, hintertrieben worden war. Und nachdem der Umgang mit Klimt ihr verboten war, da wurde Alexander Zemlinski zu ihrem neuen Schwarm und das, obwohl sie ihn für viel zu klein und hässlich hielt. Des Öfteren schreibt sie über ihn jedenfalls höchst ambivalent, sagen wir es mal so. Nach einer der frühesten Begegnungen in einem Wiener Salon notiert sie: fast den ganzen Abend mit Alexander von Zemlinski. Er ist furchtbar hässlich, hat fast kein Kinn und doch gefiel er mir ausnehmend. Man unterhielt sich an diesem Abend, so dokumentiert die junge Alma, über Musik, über Richard Wagner und vor allem über den Tristan, womit die junge Dame den Komponisten nicht nur optisch für sich gewonnen hatte. Er entbrannte heftig in Liebe zu Alma. Wie umgekehrt. Man findet sich bei Kompositionsstunden im Musiksalon von Karl Molls Villa. Alma legt Zemlinski ihre Kompositionsversuche zur Begutachtung vor. Die Sache mit dem angeblichen Kompositionstalent von Alma, die ist sehr vielschichtig zu betrachten. In jüngster Zeit wird ja wieder sehr viel davon erzählt. Tatsächlich hat ihr Ziehvater Karl Moll die Drucklegung dreier Lieder finanziert. Da kam Zemlinski nun gerade recht. Und er hat auf jeden Fall Hand an die Kompositionen Almas gelegt, an die, die uns überliefert sind. Und das wahrscheinlich in seiner heftigen Zuneigung nicht zu knapp. Im Herbst 1901 notiert Alma in ihr Tagebuch: schwanger möchte ich sein für ihn. Kinder möchte ich ihm gebären. Sein und mein Blut vermischt. Von mir die Schönheit, von ihm der Geist. Aufgehen möchte ich in diesem Beruf, für ihn und sein Blut leben, atmen, mit Glück ihn umgeben, mit weicher Hand ihm zur Seite stehen. Gott gib mir Kraft und Willen dazu. Die Beziehung geht weit, aber nicht zu weit. Ein weiteres Zitat von Alma dazu: ich dumme ganz glaubte an eine jungfräuliche Reinheit, die zu bewahren sei. Also jedenfalls hat sie sozusagen im letzten Moment zurückgezogen und heiratete den Komponistenkollegen Zemlinskis, Gustav Mahler. Für Zemlinski war das eine Lebenskatastrophe, von der er sich lange nicht, wenn überhaupt je, erholen konnte. Zumal er Mahler ja zu Dank verpflichtet war, denn der hatte ja als Direktor der Wiener Hofoper 2 Jahre zuvor seine Märchenoper »Es war einmal« zur Uraufführung angenommen und mit der ihm eigenen Energie und Konsequenz einstudiert und damit zu einem Riesenerfolg gemacht. Immerhin gab es nach der von Mahler dirigierten Premiere 12 Reprisen, was wirklich einen ansehnlichen Erfolg darstellt. Sogar der alte Eduard Hanslick hat mehrere Strophen gedichtet, nachdem er dieses Stück in einer Reprise das erste Mal miterlebt hat. Und jede dieser Strophen endete mit dem Vers: muss denn immer gewagnert sein?
Hast du kein einzig Wörtlein für mich? Ich friert, du Arme, und hungerst wohl auch, und ich verschwatze die liebe Zeit.
Du bist!
Meine Bären erlegt ich vorhin in der Schlucht, von der Wache jedoch ergriff ich die Flucht. Nun schaff ich die Beute zur Stelle.
Bist du von Sinn?
Dann hast
du ein warmes Fell und ein köstlich Gericht?
Ich lass dich nicht!
Bist du ein Kind?
Eine bezeichnende Szene. Eine hochmütige Prinzessin, die auf der Suche nach der wahren Liebe ist, wirft sich in die Arme eines armen Zigeuners. Dieses Märchen geht natürlich gut aus, es handelt sich bei diesem Bräutigam um einen verkleideten Prinzen. Hintergründige Assoziationen sind in Zemlinskis Biografie noch gar nicht möglich, denn der Komponist hat Alma Schindler zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht gekannt. Musikalisch markierte die Uraufführung unter der Leitung seines späteren Nebenbuhlers Gustav Mahler, gemeinsam mit dem nur 3 Wochen später aus der Taufe gehobenen Frühlingsbegräbnis, den Höhepunkt der Wiener Karriere Alexander Zemlinskis. Die Premierenkritik der Oper hatte schon Eduard Hanslicks Nachfolger bei der Neuen Freien Presse, Richard Heuberger, verfasst, ein Komponist, den wir alle noch kennen, weil er unter anderem den Kassenschlager Opernball komponiert hat, eine brillante Operette, die auch deshalb so brillant ist, weil die Instrumentation auch aus Zeitnot nicht von Heuberger selbst angefertigt wurde, sondern, erraten, von Alexander Zemlinski. Das war sogar ein offenes Geheimnis und ist in manchen Zeitungen sogar besprochen worden in der Folge. Wie auch immer, Heuberger war Zemlinski zu Dank verpflichtet und wahrscheinlich aber auch wirklich beeindruckt von dem, was der Kollege alles konnte. So heißt es denn in der Premierenkritik in der Neuen Freien Presse: Es gibt derzeit wenige, die ein so scharfes Auge für das auf der Bühne Wirksame haben wie Zemlinski. Wenige, die mit allen großen und kleinen Geheimnissen des Effekts im guten Sinn so vertraut sind wie er. Aber Pechvogel, der Zemlinski zeitlebens gewesen ist, der Wiener Erfolg von Es war einmal, zeitigt kaum Folgen. Es gibt eine Premiere in Mannheim und der Komponist selbst dirigiert das Werk dann in Prag. Aber danach dauert es mehr als ein halbes Jahrhundert, bis im Zuge der schon erwähnten Zemlinski-Renaissance Ende des 20. Jahrhunderts, da war der Komponist schon lange tot, diese Partitur wieder aus dem Archiv geholt wurde. Kein Einzelfall in der Biografie dieses Meisters. Sein Brotberuf war in jener Zeit jedenfalls nicht das Komponieren, das hat er nie geschafft, sondern neben dem Stundengeben das Dirigieren. Schon als junger Mann hat er als talentierter Sprössling einer armen jüdischen Familie aus der Wiener Leopoldstadt nur nebenbei auch komponieren können. Als Zögling des Konservatoriums hat er bald die Aufmerksamkeit von Brahms erregt, immerhin. Er hat ihn auch seinem Verleger empfohlen. Und Zemlinski konnte frühe Werke, etwa die beiden Symphonien in D-Moll und B-Dur, bei Wettbewerben einreichen und dann Preise gewinnen. Zum Beispiel den renommierten Beethoven-Preis der Gesellschaft der Musikfreunde, den übrigens Brahms mitfinanziert hat. Aber das Musikmachen, das begann keineswegs in den heiligen Hallen der Hofoper oder des Musikvereins für Zemlinski, sondern eher in Hotel- oder sagen wir Wirtshaussälen. Unter anderem mit einem selbst gegründeten Laienorchester, das man Polyhymnia getauft hat. In diesem Laienorchester hat ein nachmals berühmter Mann Cello gespielt. Das war der junge Arnold Schönberg. Im zweiten Wiener Gemeindebezirk geboren und aufgewachsen wie Zemlinski, anders als der 3 Jahre ältere, aber Autodidakt. Zemlinski hat Schönberg dann bald in Privatstunden in die Grundlagen der Musiktheorie eingeweiht. Und er wurde, wie auch schon gesagt, zu seinem Schwager, denn Schönberg ehelichte Zemlinskis Schwester Mathilde. Bis heute wird, wie gesagt, der Name Zemlinski, wenn überhaupt, dann meist im Zusammenhang mit der sogenannten Neuen Wiener Schule genannt. Er war auch wichtig für deren Entwicklung, nicht zuletzt, weil er harmonisch und ausdrucksmäßig die musikalischen Mittel im Gefolge von Richard Wagner an die äußersten Grenzen zu führen mithalf. Aber er hat den Durchbruch in die sogenannte Atonalität, also in die radikale Moderne, nicht mitgemacht. Nicht so, wie sie von Schönberg und seinen Schülern vorexerziert wurde. So hat Alma Mahler später zynisch behaupten können, Zemlinski sei vom Lehrer zum Schüler Schönbergs geworden. Eine der bösartigen Unterstellungen von Alma, die auch frühere Verehrer und Geliebte nie verschont hat. Wenn wir uns nun Werken zuwenden, die lange nach der Trennung Almas von Zemlinski entstanden sind, dann begegnen wir doch inhaltlich immer wieder dem Schockerlebnis der Zurückweisung. Jedenfalls darf man das vom Gehalt her bei vielen Stücken durchaus vermuten. Zemlinski war dann bald mit Ida Gutmann verheiratet, die wiederum die Schwester einer jungen Dame war, zu der der Komponist in sehr jungen Jahren bereits zarte Bande zu knüpfen versucht hatte. Aber an Alma schreibt er 1913 über die Komposition seines zweiten Streichquartetts. Vielleicht wird es einen gewissen Eindruck auf Sie machen, namentlich wenn Sie wissen, welcher Zeitabschnitt meines Lebens darin zum Ausdruck kommt. Da kann man sich natürlich allerhand dazu denken. Die Biografen Zemlinski sind sich einig, dass bei diesem wild hochfahrenden, hochexpressiven Werk etliche Bewusstseinsebenen übereinander zu liegen kommen. Das Quartett ist fast 40 Minuten lang in einem großen Bogen gearbeitet und umfasst ohne Pause sozusagen die 4 klassischen Sätze eines Streichquartetts. Darin ähnelt es Arnold Schönbergs erstem Streichquartett. Und es reizt die tonalen Möglichkeiten bis zum Äußersten und steht aber angeblich in Fis-Moll. Genau wie Schönbergs zweites Streichquartett, in dem ja erstmals in der Geschichte des Quartetts ganze Sätze ohne fest bestimmbare Tonart zu hören sind. Und dieses zweite Schönberg-Quartett, das behandelt ganz offenkundig die tragische Affäre, die Zemlinskis Schwester Mathilde, Schönbergs Ehefrau, mit dem Maler Richard Gerstl hatte, der sich, nachdem Mathilde zu ihrem Mann zurückgekehrt war, das Leben genommen hat. Diese tragische Geschichte, die mag auch in Zemlinskis Quartett mitschwingen, aber die Bemerkung an Alma, die lässt auch ahnen, dass da eigene, ganz andere Leidenschaften und Verwundungen auch noch dabei sind. Wenn wir den Höhepunkt des letzten Abschnitts dieser Komposition hören, dann können wir bei den hysterischen Aufwallungen und dem insistierend keuchenden Pulsschlag, der da unablässig zu hören ist, nicht umhin, das als sehr persönliches Albtraumprotokoll zu dechiffrieren.
Thank you.
Die eben gehörte Aufnahme stammt aus dem Jahr 1978. Das LaSalle-Quartett hat da musiziert, eine Aufnahme, die bei der Deutschen Grammophon herausgebracht wurde und damit eigentlich den Startschuss zur internationalen Zemlinski-Renaissance gegeben hat. In der Folge sind die vier Musiker nämlich durch die Lande gefahren, um alle vier Streichquartette Zemlinskis international vorzustellen und im Kontext mit Werken von des Komponisten Zeitgenossen verständlich zu machen. Damit ist wirklich eine lange Ruhepause beendet worden, in der Zemlinski in den Spielplänen überhaupt keine Rolle gespielt hatte. Wenige Tage nach Vollendung der Partitur dieses zweiten Streichquartetts hat Zemlinski mit der Komposition einer neuen Oper begonnen und auch die hat für meinen Geschmack ganz offenkundig mit der Aufarbeitung seiner gescheiterten Beziehung zu Alma Mahler zu tun. Als Textvorlage hat er diesmal den Einakter Florentinische Tragödie von Oscar Wilde gewählt. Ein Stück, in dem wir die brutale Auflösung einer Dreiecksgeschichte durch einen kaltblütigen Mord erleben. Der Kaufmann Simone ertappt bei der Heimkehr von einer Reise seine Ehefrau Bianca in flagranti mit dem Fürstensohn Guido Bardi. Er gibt sich zunächst ahnungslos, harmlos und fordert aber zuletzt den Fürsten zum Duell und tötet ihn dabei. Bianca, die Simones eigentlich überdrüssig war, findet im Zuge dieses Zweikampfs plötzlich wieder Gefallen an ihrem Gatten. Wildes zynische Schlusspoint erstaunt eigentlich immer wieder aufs Neue. Da heißt es: Warum hast du mir nicht gesagt, dass du so stark? Worauf Simone antwortet: Warum hast du mir nicht gesagt, dass du so schön?
Auf, noch einmal! Ihr seht, ich hatte recht, mein Schwert ist besser Stahl, härter geglüht. Doch probe mir die Dolche.
Tut ihn, tut ihn!
Lösch aus die Fackel, Bianca! Und mein Herrchen, nun bis zum Tod des einen oder beide, vielleicht alle drei.
Nimm mir vom Hals deine vierge Finger, ich bin des Vaters einziger Sohn.
Weit! Dein Vater wird, wenn er kinderlos beglückte sein.
Fort die Hand, nimm die verfluchte Hand fort, lass mich los!
Wo sinnreich hält der Schlafsoptik umspannt, dass nichts dir mehr kann helfen und dein Leben auf seiner Schande Gipfel angelangt, mit dieser Schande endet, schändlich endet.
Auf dich, Bianca! Du weißt, es lastet keine Schuld auf mir!
Noch auf deine Lügenlippen, gib gleich dem Hund mit schlapper Zunge. Stier, stier, gehst du mit, wo soll deinen Leib empfangen und sang und klanglos spielen in das Meer.
Meinen armen Geist zu dir.
Amen. Und jetzt zu dir.
Thank you.
Auch so kann man eine Ménage à trois bewältigen. Nebst der florentinischen Tragödie, 5 Jahre nach der Uraufführung dieses Werks, kam dann 1922 eine weitere Vertonung einer Oscar Wilde-Tragödie mit Zemlinskis Musik heraus. Der Zwerg. Auch nach der Vorlage später bei Aufführungen oft der Geburtstag der Infantin genannt. Das ist so etwas wie die Tragödie des hässlichen Menschen. Ein Sujet, das Zemlinski immer wieder komponieren wollte. Er hatte dazu sogar seinen Freund Franz Schreker um ein Libretto gebeten, das der aber dann als die Gezeichneten selber in Musik gesetzt hat. Wenn man die Einschätzung seiner optischen Qualitäten durch Alma Mahler kennt, dann weiß man, was Zemlinski da vermutlich umgetrieben hat. Beide Einakter sind im Zuge der Zemlinski-Renaissance der Wende zum neuen Jahrtausend aus ihrem Dornröschenschlaf erweckt worden. Und sie liegen mittlerweile in mehreren Einspielungen vor, sind auch immer wieder inszeniert worden. Zemlinski hat sich durch seine Kompositionen trotz vieler einzelner Erfolge nie zu einer Stellung als ausschließlich schöpferischer Musiker hocharbeiten können. Er war ja auch vom Pech verfolgt, immer wieder, wie gesagt. So hat zum Beispiel Gustav Mahler nach dem Erfolg von Es war einmal die Oper Traumgörge angenommen, aber von Mahlers Nachfolger, Felix von Weingartner, ist das Stück knapp vor seiner Premiere, knapp vor der Uraufführung, abgelehnt worden. Auch dieser Traumgörge ist eine Verarbeitung des Alma-Traumas, aber davon hat erst die Nachwelt erfahren. Am 11. Oktober 1980, also fast 40 Jahre nach dem Tod des Komponisten, hat es in Nürnberg die Uraufführung gegeben. Und da konnte man nach den Worten des Zemlinski-Biografen Anthony Beaumont ein Werk von brennender Schönheit und bisweilen überwältigender Intensität kennenlernen. Für die meisten Zeitgenossen blieb Zemlinski ein Kapellmeister, der auch komponierte. Allerdings ein exzellenter Kapellmeister. Darüber waren sich eigentlich alle Beobachter einig. Chefdirigent war Zemlinski im Kaiserjubiläumsstadttheater der späteren Volksoper in Wien. Da kam 1910 seine Gottfried Keller-Vertonung Kleider machen Leute heraus, eine ganz brillant gestaltete Komödie. Und selbst der ewig kritische Igor Strawinski, der an kaum einem Kollegen ein gutes Haar gelassen hat, meinte einmal, ich glaube, von allen Dirigenten, die ich je erlebt habe, würde ich Alexander von Zemlinski als den Überragenden bezeichnen, der die höchsten Ansprüche erfüllte. Diese Worte sprach Strawinski in Erinnerung an eine in allen Punkten mustergültig einstudierte und lebendig abgewickelte Mozart-Aufführung in Prag. Kleiner Ausschnitt aus einer der wenigen Schellack-Aufnahmen, die von der Kunst des Dirigenten Alexander von Zemlinski erhalten geblieben sind. Ein Fragment aus der Don Giovanni-Ouvertüre. Apropos den vom Vater vermutlich anarrogierten Adelstitel hat Zemlinski zeitlebens verwendet, wenn er als Dirigent aufgetreten ist, also sozusagen als Künstlername. Seine umjubelte und hochgeschätzte Kapellmeisterkarriere hat diesen Meister von Wien nach Prag und nach Berlin geführt. Vor allem Prag blieb eine der wichtigsten Stationen in seinem Leben. In dieser Phase sind auch einige seiner wichtigsten Werke für den Konzertsaal entstanden. Allen voran die Lyrische Symphonie, ein Werk, von dem wir bereits einen Ausschnitt gehört haben in unserem Podcast ganz zu Beginn. Es ist ein durchkomponiertes Stück, etwa 50 Minuten lang, mit 7 Gesängen nach Texten des bengalischen Poeten Rabindranath Tagore, der 1913 den Nobelpreis erhalten hatte und dann in einer Lesetournee durch Europa gezogen ist und hier nicht nur die Musiker fasziniert hat. Leoš Janáček, der kein Wort verstanden hat von dem, was Tagore da vorgelesen hat, hat begeistert die expressive Sprachmelodie des Dichters notiert. Die Gedichte waren in Mode und 1914 erschien eine Übersetzung von Tagore-Gedichten, aus der Zemlinsky 7 Gedichte ausgewählt hat. Dem Verleger Emil Herzka von der Universal-Edition in Wien schrieb er, das ist eine Art Lied von der Erde, und spielte damit aus Gustav Mahlers Symphonie für eine Alt- und eine Tenorstimme an, in 6 Sätzen nach chinesischen Gedichten. Hier sind es also indische Gedichte und sie schildern in einer Symphonie für eine Sopran- und eine Baritonstimme und großes Orchester eine Liebesbeziehung, vom euphorischen Beginn bis zum Ende. Zwischendurch erklimmt die Musik wirklich ekstatische Höhen. Die Instrumentation ist wirklich vollendet und es ist typisch für den Unglücksraben Zemlinsky, was mit der Partitur geschehen ist, nachdem er sie in der Sommerfrische in Altaussee vollendet hatte. Er hat das Konvolut nach Berlin geschickt und es ist postwendend verloren gegangen. Keine Kopie vorhanden und keine Chance, das Stück zu rekonstruieren aus dem Gedächtnis. Aber wie die Post nun manchmal doch spielt, nach Monaten ist das Päckchen wieder aufgetaucht, unversehrt. Zemlinsky konnte eine Aufführung anlässlich des Musikfestes der Internationalen Gesellschaft für Neue Musik im Juni 1924 in Prag dirigieren. Diese Symphonie stellt so etwas wie den absoluten Höhepunkt der Spätestromantik, wenn wir das so nennen können, also des Expressionismus in der Musikgeschichte, der gerade noch nicht die Barrieren der Tonalität durchbricht. Das Äußerste, was man innerhalb der Dur-Moll-Tonalität leisten kann, sozusagen. Für manche Kommentatoren der musikalischen Avantgarde war das dann schon wieder rückschrittlich, aber ein Meister der Moderne wie Alban Berg war fasziniert von dieser lyrischen Symphonie und komponierte nach deren Vorbild eine 6-sätzige lyrische Suite für Streichquartett. Und wenn bei Zemlinsky das Programm einer aufkeimenden und wieder verebbenden Liebe mit aller Leidenschaft durchlebt, dank der Texte von Tagore ganz offenkundig zutage liegt, dann ist es bei Alban Berg das geheime Protokoll seiner verbotenen Liebe zu Franz Werfels Schwester Hanna Fuchs. Und da kommt es jetzt musikhistorisch zu erstaunlichen Überblendungen. In der Zemlinsky-Literatur wird oft behauptet, auch diese lyrische Symphonie sei ein Spiegel von Zemlinskys Liebe zu Alma Mahler. Anthony Beaumont, der Biograf, hat freilich einigen Grund zu der Vermutung, dass es hier doch eher um geheime Liebesbriefe an die Sängerin Luise Sachsel geht. Ihr war Zemlinsky zugetan in den frühen 20er Jahren, aber da war die erste Ehefrau Zemlinskys, Ida, noch am Leben. Als sie 1929 starb, heiratete Zemlinsky wenige Monate später Luise Sachsel, die ihn dann bis an sein Lebensende treu begleitete. Beaumont vermutet nun, dass die lyrischen Gedichte Tagores, die Zemlinsky da so leidenschaftlich in Musik gesetzt hat, an die Adresse Luises gerichtet sind. Und da gibt es nun im dritten Satz eine wunderbare Melodie auf die Worte »Du bist mein Eigen, mein Eigen«. Eine Melodie, die Alban Berg in seiner lyrischen Suite dann zitiert. Hören wir zunächst einmal, wie diese Melodie bei Zemlinsky aus einer großen Aufwallung des symphonischen Orchesters zart herauswächst. Hören wir nun, was Alban Berg aus dieser Melodie gemacht hat in seiner lyrischen Suite, und lassen wir die Musik da wieder sanft in die Zemlinsky-Symphonie hinüberfließen. Die Partitur der lyrischen Symphonie war im Jahr 1922 vollendet. 2 Jahre später stirbt Zemlinskys Schwester Mathilde, die Ehefrau Arnold Schönbergs. In ihrem Angedenken komponiert der Bruder sein drittes Streichquartett, und das markiert stilistisch einen Kurswechsel. Wenn die lyrische Symphonie sozusagen das Nonplusultra der Postromantik gewesen ist, dann verschmilzt Zemlinsky jetzt seine immer noch hochexpressive Klangsprache mit einem schlankeren, irgendwie dem Stil des damals gängigen Neoklassizismus abgelauschten, kargeren Klangideal, das seiner Musik dann bis zuletzt erhalten bleiben sollte. Dem Tod der Schwester und der Komposition des Streichquartetts folgt eine kreative Krise. Zemlinsky ist noch mit seiner ersten Ehefrau Ida verheiratet, die kränkelt und 1929 stirbt. In diesem Jahr widmet sich Zemlinsky Texten afroamerikanischer Dichter, die in Amerika gesammelt wurden, und vereint sie zu einer Reihe von Orchesterliedern. Die Texte fand er in einer Sammlung, die 1929 erschien, Afrika singt, eine Auslese, Texte der Gruppe Harlem Renaissance, von etlichen Komponisten dieser Ära als Textvorlagen benutzt, wobei Zemlinski, anders als viele andere, keine Jazz-Anleihen machte, hier nahe zu liegen scheinen. Er bleibt da auf halbem Wege zwischen seinem spätromantischen Expressionismus und einer kühl kalkulierten Linienführung, eben wie aus der Ära des Neoklassizismus.
Rallen die Tam-Tams, rallen die Tam-Tams, rallen, rallen.
Die Klangsprache der Lieder Opus 20 behält Zemlinski dann bei, als er seine nächste Oper schreibt. Im Herbst 1933 vollendet er die Partitur der Vertonung von Der Kreidekreis, einer Oper, die er seiner zweiten Ehefrau Luise als Hochzeitsgeschenk darbringt. Das Stück, nach einer Vorlage von Klabund, bringt Zemlinski zunächst bei der Uraufführung in Zürich 1933 einen schönen Erfolg und es hat zunächst den Anschein, dass nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland keine Chance mehr bestünde, irgendein Werk eines jüdischen Komponisten in Deutschland aufzuführen. Aber nach den ersten Monaten dreht sich die Stimmung noch einmal und es kommt tatsächlich zu diversen deutschen Inszenierungen. Es scheint, dieser Kreidekreis würde ein Erfolgsstück, aber das konnte bei unserem Pechvogel Zemlinski natürlich nicht so bleiben. Die SA hat die erste reichsdeutsche Produktion in Stettin zwar gestört, aber der Berliner Premiere folgen 25 Reprisen. Auch an anderen Häusern ist das Stück erfolgreich. Aber Ende 1934 ist dann Schluss, nicht zuletzt nach dem Aufruhr, den hintereinander in Berlin die Uraufführungen der Lulu Suite von Alban Berg durch Erich Kleiber und der Symphonie Matthis der Maler von Paul Hindemith durch Wilhelm Furtwängler in der Berliner Philharmonie heraufbeschworen haben. Ab diesem Zeitpunkt ist die sogenannte entartete Kunst wieder verboten. Zurück komponiert Zemlinski dann seine Sinfonietta Opus 23, und zwar zwischen März und Juli 1934 unter dem Einfluss dieser teilweise absurden und jedenfalls niederschmetternden Erfahrungen, die er machen musste. Die Partitur der Sinfonietta gehört zu den brillantesten Arbeiten Zemlinskis und steckt voller Anspielungen auf frühere seiner Werke und auch auf den aktuellen Kreidekreis, nämlich auf den Satz »Verschließ den Käfig, hüte gut das Haus, sonst fliegt der Vogel in den Wald hinaus.« Der Vogel musste in den Wald hinaus fliehen. Die Sinfonietta kam zwar 1935 in Prag zur Uraufführung, aber auch dort ist es bald ungemütlicher für Zemlinski geworden. Da hat Václav Talich, der Chefdirigent der Tschechischen Philharmonie, den Kollegen gebeten, ein Konzert seines Orchesters zu übernehmen. Zemlinski hatte gute Kontakte sowohl zu den damals noch zahlreichen deutschen Musikfreunden in Prag. Er war ja auch lange Zeit musikalischer Leiter des Neuen Deutschen Theaters in Prag, aber auch zur tschechischen Bevölkerung. Und doch, als er bei einer Aufführung von Bachs Kunst der Fuge in einer Orchesterbearbeitung für Thalich einspringt, heißt es in den tschechischen Kritiken plötzlich: Haben wir denn keine eigenen Dirigenten? Vielleicht war es wichtig für Zemlinski, bei dieser Gelegenheit zumindest mit Bachs Musik enger in Kontakt zu kommen. Er hatte viele Jahre zuvor zwar einmal die Johannespassion dirigiert, aber im Übrigen um Bach einen Bogen gemacht. Jetzt studiert er die kontrapunktischen Finessen dieser Kunst der Fuge und kann sein diesbezügliches neues Wissen einbringen in dem Moment, in dem er den 13. Psalm für Chor und Orchester vertont. Das ist wie ein Gebet des Komponisten, in dem er auf seine eigene Lage aufmerksam macht. Herr, wie lange willst du mich so ganz vergessen? Wie lange verbirgst du dein Antlitz vor mir? Heißt es zunächst. Dem düsteren Beginn dieses Psalms setzt Zemlinski aber ein ungeheuer zuversichtlich gesteigertes Finale entgegen. Ich vertraue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Eine positive Zukunftsvision in einem der letzten Werke, die Zemlinski vollenden konnte.
Thank you.
Einen letzten großen Opernversuch startet Zemlinski dann noch mit dem König Kandaules nach André Gide. Ein Werk, an dem er mit Fiebereifer arbeitet und weil sich sein Stil während der Arbeit in den Monaten doch ein wenig verändert, offensichtlich in eine neue Richtung, sogar noch den ersten Akt umkomponiert. Aber es bestand keine Chance mehr, in Europa eine Zemlinski-Uraufführung herauszubringen. Und 1938, als die Zemlinskis auch aus ihrer österreichischen Heimat fliehen mussten, ging es dann in die USA. Und dort war für ein erotisierendes Sujet wie den Kandaules an den großen Häusern keine Möglichkeit. Wie schon bei früheren Gelegenheiten blieb die Komposition liegen und wurde erst nach Zemlinskis Tod, und zwar Jahrzehnte später, von Anthony Beaumont vollendet aus dem Particell und dann bei diversen Gelegenheiten herausgebracht. Unter anderem auch an der Volksoper Wien, in jenem Haus, in dem Zemlinski so lange gearbeitet hatte, und bei den Salzburger Festspielen. Jedes Mal mit riesigem Erfolg. Ein Erfolg, der dem späten Zemlinski, der bald nach seiner Übersiedlung nach Amerika erkrankte, versagt geblieben ist. Eine einzige große Aufführung hat es zu Lebzeiten Zemlinskis in Amerika gegeben. Der große Dirigent Dimitri Mitropoulos leitete eine Aufführung der Sinfonietta. Und da schrieb Schönberg dem Schwager, diese Produktion wird jetzt wohl endlich den Durchbruch bringen. Es war tatsächlich die letzte große Aufführung, die Zemlinski erleben durfte. Die Sinfonietta hatte früher bei ihren europäischen Aufführungen das Publikum doch aufhorchen lassen. Vor allem Alban Berg erlebte eine Aufführung unter der Leitung des Komponisten durch die Wiener Symphoniker. Das war natürlich noch in Wien im Musikverein. Und da schrieb der Kollege, wieder ein unbedingt farbig klingendes, plastisch klares Werk, dessen echter Zemlinski-Ton in jeder Phase spürbar, der Ton, den ich so sehr liebe. Wenige Wochen später war Alban Berg tot und Zemlinski gedachte des Freundes mit einem Streichquartett. Das Streichquartett Nummer 4, sein letztes Kammermusikwerk, das auch jahrzehntelang vergessen in den Archiven schlummerte, ehe es in den späten 60er Jahren vom Lassalle-Quartett uraufgeführt wurde. Die positive Wendung, die Zemlinski-Renaissance, kam sozusagen mit einem halben Jahrhundert Verspätung. Schließen wir dennoch positiv mit dem Finale der Sinfonietta.
Thank you.
den Klängen der Sinfonietta Opus 23 schloss unsere Sendung über den Komponisten und Dirigenten Alexander Zemlinski. Danke fürs Zuhören.
Der Musiksalon mit Wilhelm Senkowitsch.